Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag. Danken dir für die Gemeinschaft, die du schenkst. Danken dir für das gemeinsame Singen und Beten und auch das Hören auf das, was du unserem Bruder aufgeschlossen hast, auch an Zusammenhängen zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft und christlichem Glaube. Und wie wir gestern schon gehört haben und es auch selbst aus deinem Wort wissen, dass wir uns gar nicht verstecken müssen, dass wir gar nicht unser Denken ausschalten müssen, dass es ein geistgemäßes, logisches Denken gibt von dir her. Und dazu mögest du uns Gnade geben, ein Verständnis, auch die inneren Zusammenhänge zu erfassen und von dir her zu denken. Danke, dass in Christus du uns ein naher Gott geworden bist, ja unser Vater, und dass deine Gedanken für uns verständlich sind, dass wir durch deinen Geist denken können, wie du denkst. Danke, dass wir dem nachsinnen dürfen, was du niedergelegt hast in deinem Wort und in der Schöpfung, und dass wir dir so ein Stück näher kommen, ein Stück mehr von dir verstehen, deinen Gedanken, von deinem Herzen, von deinem Charakter und deiner Haltung. Gepriesen seist du auch am Beginn dieser Stunde, du wunderbarer, treuer Vater. Gelobt sei dein Name. Amen.
Naturwissenschaft und christlicher Glaube vor der Frage nach dem Anfang. Es geht also noch weiter zurück als wie gestern, nicht nur so ein paar tausend Jahre, ein paar hundert Jahre, sondern diese Frage, die schon die Kinder stellen: Mama, woher kommt denn das erste Eichhörnchen? Das Eichhörnchen, das noch keine Mama und keinen Papa hatte. Wie hat's angefangen? Darüber wollen wir miteinander nachdenken. Bevor ich anfange, etwas, was Ihnen vermutlich gestern auch schon Peter van der Veen gezeigt hat: Ich habe diese Folie am Anfang aller meiner Vorträge, natürlich auch zu Werbezwecken, das gebe ich ja gerne zu, aber diese Folie, die brauche ich persönlich immer wieder, um daran erinnert zu werden, was sind denn die Grundsatzentscheidungen, unter denen ich persönlich denken und forschen will. Und die Gründer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen haben ihrem Verein, ihrer Organisation sozusagen im Namen schon das Programm verpasst. Studiengemeinschaft, eine Gruppe, die gemeinsam sich mit Fleiß bemüht um das Wort, Wort Gottes und das Wissen, also unsere Fähigkeit, Dinge zu verstehen, zu erklären. Und das ist in diesem Logo umgesetzt, W plus W. Und in diesem Logo kommt eine Vorentscheidung zum Ausdruck, denn dieses erste W, das das Wort repräsentiert, das steht links oben. Das heißt, egal ob man von links nach rechts oder von oben nach unten liest, das Wort kommt immer zuerst. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir für uns getroffen haben. Für uns hat Wort Gottes, die Bibel, Priorität. Das heißt, wir wollen nicht von unserem Verstand, von unserer Vernunft, von unserem Wissen her das Wort in Frage stellen und kritisieren, sondern das Wort Gottes hat die Autorität. Und was mir an diesem Logo noch sehr gut gefällt, ist dieses Und. Ist ja nicht nur eine mathematische Operationsanweisung, dieses Plus, die Operationsanweisung zusammenzuzählen, zu addieren, sondern das ist ja auch das Symbol des Kreuzes. Und dieses zweite W, das für das Wissen steht, steht unter dem Kreuz. Und das erinnert mich daran, dass mein Verstand, mein Wissen nicht einfach neutral und objektiv ist, sondern meine Fähigkeit zu denken, meine Vernunft ist, biblisch gesprochen, davon in Mitleidenschaft gezogen, dass ich nicht mehr im Originalzustand bin. Die Bibel würde sagen, dass ich Sünder bin. Und das ist immer wieder wichtig, auch bei diesen Dingen, die wir jetzt miteinander bedenken. Was habe ich mir vorgenommen? Ich würde Ihnen gern zu Beginn versuchen zu erzählen, zu erklären, wie funktioniert denn naturwissenschaftliches Arbeiten, weil ich denke, dass das für das Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Glaube wichtig ist, dass man die Hintergründe einmal bedacht hat. Und dann werden wir einfach mal, um die Anfänge uns anschauen zu können, müssen wir zunächst einmal verstehen, was meinen wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel Leben sagen. Meine Frau würde mich jetzt schon wieder kritisieren, weil ich als Schwabe immer Leben sage und das eigentlich Leben heißt. Also bitte sehen Sie mir das nach, wenn das immer wieder so ein bisschen verrutscht im Laufe meiner Ausführungen. Dann schauen wir uns einige Beispiele an, was die Naturwissenschaft denn zu wissen glaubt, zu diesen Anfängen vom Leben. Und wir werden uns dann abschließend noch einmal ganz anders, von einem anderen Ansatz her, dem Leben auf die Spur setzen. Wissenschaft, Naturwissenschaft, wie funktioniert sie? Ich habe hier einfach mal formuliert, das Ziel wissenschaftlichen Arbeitens ist, Erkenntnis zu gewinnen. Wir wollen Dinge verstehen. Anders gesagt, wir wollen für Phänomene, für das, was wir sehen, beobachten können, für unsere Welt, wollen wir vernünftige Erklärungen. Und das will Wissenschaft leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir Menschen eine sehr leistungsfähige Werkzeug, das kommt hier, das stimmt irgendwas mit der Auflösung nicht, ist aber nicht ganz so schlimm, hier unten steht einfach unsere Vernunft, ja? Unser Verstand. Mit diesem Werkzeug können wir dieses Ziel erreichen. Und was macht nun der Wissenschaftler, der Forscher? Nun, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Der sucht sich, wenn er sich an seine Forschungsarbeit macht, aus der Welt, in der er lebt und deren Bestandteil er ist, einen beliebigen Forschungsgegenstand aus. Geht ganz einfach. Er geht zum Beispiel raus auf die Wiese und konzentriert sich auf ein Blümlein, das dort steht und sagt, das will ich besser verstehen. Ein kleines Gänseblümchen, eine Margerite oder was auch immer. Und glauben Sie ja nicht, dass wir über diese Dinge schon alles wüssten. Da kann man noch manche Doktorarbeit drüber schreiben. Und was macht er dann? Nun, der Forscher, der war in der Schule, der war an einer Universität und dort hat er verschiedene Methoden gelernt. Ich habe hier einfach ein paar Beispiele. Geschichtswissenschaftliche Methoden, Sozial-, Geistes- oder eben naturwissenschaftliche Methoden. Und da gibt es noch viele mehr, deshalb habe ich hier an einen Pfeil nichts hingeschrieben. Und Forschung ist nun zunächst einmal gar nichts anderes, als dass diese Methoden, die der Wissenschaftler gelernt hat, dass er die anwendet auf seinen Forschungsgegenstand. Sehen Sie, so einfach ist Forschung. Schauen wir uns das aber noch ein bisschen genauer an. Was macht denn der Naturwissenschaftler, wenn er sich jetzt wirklich an die Arbeit macht? Nun, der erste Schritt im naturwissenschaftlichen Arbeiten ist, dass man Daten sammelt. Man macht Beobachtungen. Als Chemiker sieht das in der Regel so aus, dass ich ins Labor gehe, irgendwelche Experimente mache, irgendwelche Messreihen mache. Der Kollege aus der Biologie, der schnappt sich vielleicht seinen Notizblock, ein Bleistift, geht raus in den Wald, setzt sich vor den Ameisenhaufen und beobachtet und schreibt nieder, was er denn sieht. Er dokumentiert das, was er beobachtet. Man fertigt ein Protokoll an. Von einem Protokoll erwartet man mindestens zwei Kriterien erfüllen. Erstens sollte ein Protokoll objektiv sein. Objektiv, das heißt zum Beispiel, ein Protokoll sollte ungefähr gleich aussehen, egal ob das Herr Meier oder Frau Müller geschrieben haben. Objektiv, unabhängig von der Person. Zweitens, sollte ein Protokoll vollständig sein. Es sollte alles enthalten, was ich gemacht, was ich beobachtet habe.
kleine Bemerkung in Klammer, beide dieser Kriterien sind Idealforderungen und in der Praxis niemals vollkommen einzulösen. Aber selbst wenn man ein gutes Protokoll hat, hat man noch nichts verstanden. Hat man noch keine Erklärung. Ein Protokoll ist einfach die Dokumentation dessen, was ich gemacht, was ich beobachtet, was ich gemessen habe. Wenn der Wissenschaftler versucht, etwas zu verstehen, etwas zu erklären, dann, ich sage das mal ganz despektierlich, dann fängt er an zu spekulieren. Wenn man das etwas vornehmer sagt, dann könnte man sagen, er formuliert Hypothesen. Er formuliert wissenschaftliche Ideen. Und so eine wissenschaftliche Idee, das ist im Grunde genommen ein Modell, ein Versuch einer Erklärung, eine Idee. Und so versuchen wir Dinge zu verstehen, indem wir einfach mal Erklärungen ausprobieren, es wagen, eine Erklärung zu formulieren. Und jetzt kommt in den Naturwissenschaften der entscheidende Schritt, nämlich, dass man dieses Modell, diese Idee wieder an der Wirklichkeit testet und fragt, bewährt sich denn meine Idee? Kann ich mit meiner Idee wirklich etwas besser verstehen, als wie wir das bisher verstanden haben? Kann ich mit meiner Idee etwas besser erklären, als das bisher der Fall war? Kann ich neue Dinge ins Blickfeld bekommen durch mein Modell? Und hier an dieser Stelle wird es in der Forschung ziemlich frustrierend. Denn in der alltäglichen Erfahrung der Forschung kommt aus diesem dritten Schritt die Rückmeldung, deine Idee, so gut sie dir gefallen mag, sie ist nicht wirklich gut. Sie leistet nicht das, was du erhofft hast. Vielleicht kann ich Ihnen das am besten deutlich machen dadurch, viele Kollegen, die mit mir zusammen an der Universität in Konstanz ihre Doktorarbeit in Chemie gemacht haben, eine ganze Reihe davon hat im Laufe ihrer Forschungsarbeiten gesagt, ich will nie mehr ein Labor von innen sehen, ich habe die Nase voll. Vielleicht können Sie das auch verstehen, wenn ich Ihnen sage, Chemiker, die zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie arbeiten, die Statistik sagt, dass ein Chemiker ungefähr 10.000 neue Substanzen herstellen muss, bis eine Substanz dabei ist, die vielleicht als Medikament einsetzbar ist. Dann können Sie sich ausrechnen, da gibt es manche Chemiker, die arbeiten jeden Tag und erleben in ihrem Leben niemals, dass etwas von ihnen wirklich brauchbar wird, also eingesetzt wird, in der Apotheke am Ende verkauft wird. Forschung kann ganz schön frustrierend sein. Nun, die Kollegen, die kein Labor mehr von innen sehen wollen, die sind als Forscher nicht geeignet. Vielleicht sind das heute zum Großteil erfolgreiche Manager oder was auch immer, aber keine Wissenschaftler mehr. Was macht jetzt ein Wissenschaftler, dessen Frustrationstoleranzgrenze etwas höher liegt, der sich nicht so schnell entmutigen lässt? Nun, wenn ich das richtig sehe, macht der einfach weiter. Ja, der fängt einfach wieder an, Experimente zu machen, weitere Beobachtungen zu machen und er versucht es mit einer veränderten oder mit einer neuen Idee und testet wieder. Und wenn ich das richtig sehe, dann läuft naturwissenschaftliche Forschung im Grunde genommen immer in diesem Kreislauf. Und an diesem einfachen Schema kann man schon eine ganze Menge lernen. Man kann daran zum Beispiel sehen, die ausgezeichnete Stärke naturwissenschaftlicher Forschung. Und die liegt genau in diesem dritten Schritt. Dieser dritte Schritt, dieser Test, bewirkt nämlich, dass naturwissenschaftliche Aussagen im Trend immer weniger Fehler enthalten. Warum? Weil Fehler in meinem Modell bei diesem Test aufgedeckt werden und die kann man weglassen. Das heißt, im Trend über lange Zeit werden enthalten naturwissenschaftliche Aussagen durch dieses Testverfahren immer weniger Fehler. Das ist eine Stärke der naturwissenschaftlichen Forschung. Aber ob das, was heute in unseren Lehrbüchern drinsteht, ob das Wahrheit ist, ist eine völlig andere Frage. Und diese Frage kann der Naturwissenschaftler nicht beantworten. Er kann nur testen, ob seine Idee, sein Modell, ob sich das bewährt. Das heißt, das, was heute in den Schulbüchern, in den Lehrbüchern steht, das sind Modelle, die sich bisher bewährt haben. Ob sie wahr sind, wissen wir nicht. Aber sie haben sich bisher bewährt und das ist nicht wenig. Was man auch sieht, und auch das ist ganz interessant, sich das zu merken, wissenschaftliche Forschung ist permanent in Bewegung, die geht immer weiter. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Ihre Kinder oder Ihre Enkel in der Schule kein Lehrbuch von 1925 haben sollten, sondern warum die hoffentlich Bücher aus dem Jahr 2005, 2006, 2007 haben. Nicht, weil alles falsch ist von früher, aber weil wir manche Dinge heute genauer wissen oder anders gewichten wie früher. Einfach, weil die Erfahrung in der Forschung weitergegangen ist. Aber auch, wenn Sie heute in großen Überschriften in Ihrer Zeitung lesen, was die Kollegen wieder Tolles entdeckt haben, nehmen Sie das mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis. Es wird weitergehen. Es wird andere Dinge, große Dinge geben. Aber auf ein Punkt ist mir in diesem Schema noch wichtig und auf den möchte ich Sie noch aufmerksam machen, weil er für unser Thema von Bedeutung ist. Ich hatte gesagt, ein Protokoll sollte möglichst objektiv sein. Aber wenn der Wissenschaftler anfängt, nach Ideen zu suchen, dann ist es mit der Objektivität vorbei. Weil auch der Wissenschaftler ist Mensch und er ist geprägt von der Kultur, in der er aufgewachsen ist. Er ist geprägt davon, was für Lehrer er gehabt hat, in der Schule, an der Universität. Das ist nicht mehr objektiv. Ich möchte das einmal ganz mutig so sagen, auch in den Naturwissenschaften kommt man ohne Philosophie, ohne Metaphysik nicht aus. Nun, das ist für die Naturwissenschaftler gar nicht ganz so schlimm, denn es ist längst entschieden, welche Philosophie für die Naturwissenschaft verpflichtend ist. Keine Angst, ich halte jetzt keine Philosophievorlesung, obwohl das sehr spannend sein könnte. Aber ich möchte versuchen, Ihnen kurz zu verdeutlichen, was man unter Naturalismus, das steht auf diesem Etikett der naturwissenschaftlich verbindlichen Philosophie, was das bedeutet. Und zwar möchte ich das an einem Zitat von Hans Mohr, einem Freiburger Biologieprofessor, machen. Er hat geschrieben, naturalistisch bedeutet, dass in den wissenschaftlichen Theorien und im wissenschaftlichen Weltbild keine übernatürlichen Kräfte vorkommen. Damit wird nicht behauptet, dass es diese übernatürlichen Kräfte oder Faktoren nicht gäbe. Die Voraussetzung, die der Naturforscher macht, ist lediglich, dass diese Faktoren, wenn es sie gibt, keinen Einfluss auf Naturvorgänge, Naturgesetze und Naturkonstanten haben. Mit anderen Worten, der Naturwissenschaftler forscht so, als ob es Gott nicht gäbe. Das beweist er nicht, sondern das nimmt er an. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich als Student und auch noch danach lange an diesem Punkt gerieben. Kann ich, darf ich als Christ, als jemand, der Gott kennt, darf ich so forschen, kann ich so forschen, als ob es Gott nicht gäbe? Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich im Labor stehe, wenn ich Experimente mache, dann arbeite ich genauso und ich weiß keine andere Möglichkeit, wie man anders naturwissenschaftlich arbeiten sollte. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel versuchen zu erläutern. Schauen Sie, ich war 3 Jahre Lehrer. Stellen Sie sich vor, ich stelle in einer Klausur die Frage, warum tritt Luftfeuchtigkeit bei Umgebungstemperaturen kleiner 0 Grad Celsius in kristalliner Form auf? Oder anders gefragt, warum schneit's im Winter? Und eine Schülerin schreibt mir als Antwort, weil Gott das so will. Dann habe ich als Lehrer ein Problem. Ich kann nämlich überhaupt nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Ich weiß es nicht. Und obwohl ich gewisse Sympathien für diese Antwort habe, würde ich für diese Antwort 0 Punkte geben. Nicht, weil ich beweisen kann, dass sie falsch ist, sondern weil ich im Chemieunterricht versucht habe, den Zusammenhang zwischen Temperaturänderung und Änderung des Aggregatzustands zu erklären. Also das Wasser dampfförmig bei hohen Temperaturen und bei mittleren Temperaturen flüssig und bei tieferen Temperaturen eben als Eis, als Festkörper vorkommt. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Schüler das so weit verstanden hätten, dass sie das auf meine Frage anwenden können. Sehen Sie, wenn ich davon ausgehe, dass Gott in jedem Augenblick Wunder tut, was er ohne Zweifel kann. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Welt in diesem Augenblick besteht, Bestand hat, weil Gott aktiv ist, weil Gott wirkt, weil Gott das will. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Gott in jedem Moment ein Wunder tut, dann kann ich keine Naturwissenschaft treiben. Weil als Naturwissenschaftler kann ich einfach nur fragen, was sind denn die normalen naturgesetzlichen Abläufe? Ja? Und insofern arbeite auch ich, auch als Christ im Labor, als ob es Gott nicht gäbe. Man muss nur aufpassen, dass man am Ende, und wir werden heute Abend hören, dass es da einige sehr bekannte Kollegen gibt, die an dieser Stelle unsauber arbeiten. Man darf am Ende jetzt nicht aufstehen und sagen, ich habe jetzt bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Nein, das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Kennzeichen, dass ich ordentlich gearbeitet habe, wenn Gott am Ende in meinen Ergebnissen nirgends auftaucht. Aber das habe ich schon zu Beginn vorausgesetzt. Ich tue so, als gäbe es Gott nicht. Das heißt, der Naturwissenschaftler muss eigentlich mit seiner naturwissenschaftlichen Kompetenz über Gott schweigen. Er kann mit seiner als Naturwissenschaftler über Gott gar nichts sagen, weil er ihn per Entscheidung schon zu Beginn sozusagen draußen vor der Tür lässt. Es haben wir so ein bisschen, was ich glaube, was ganz Wichtiges über Naturwissenschaften gelernt. Und jetzt wenden wir das einfach mal an auf ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, das ist eigentlich das spannendste Thema, das es überhaupt gibt, das Thema Leben. Und schon wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dann merken wir ganz schnell, es geht uns mit dem Leben so ähnlich, wie Augustinus das einmal von der Zeit geschrieben hat. Augustinus hat über die Zeit einmal gesagt, was Zeit ist, weiß ich sehr wohl. So lange, bis mich jemand danach fragt. Bis ich es genau sagen muss, bis ich es exakt sagen muss, was Leben ist, wissen wir alle. Jeder von uns lebt. Ich gehe zumindest davon aus. Aber wenn wir exakt sagen sollten, was ist's denn? Definier das mal. Dann kommen wir vielleicht auch ins Stolpern. Machen wir das so ähnlich wie in der Schule auch und schauen einfach mal, was fällt uns denn vom Leben so ein? Ich würde behaupten, es ist ein wirklich auffälliges, ein herausragendes Phänomen, eine ganz besondere Erscheinung auf unserem Planeten. Es ist auf unserer Erde allgegenwärtig. Leben gibt's überall. Dass die Wüste lebt, wusste schon Walt Disney und hat einen Film darüber gemacht. Auch wenn wir normalerweise denken, die Wüste, naja, tote Hose. Nein, Es ist eine Frage, wie genau ich hingucke und wann ich hingucke.
Leben gibt es auf unserer Erde allgegenwärtig. Vor wenigen Wochen ist von einem Forschungsschiff, das 1600 Meter tief in den Ozeanboden gebohrt hat, also zuerst mal durch das ganze Wasser durch und dann noch mal mehr als 1,5 Kilometer in den Ozeanboden gebohrt. Und ganz unten haben die Bakterien gefunden, die dort unten lustig vor sich hin leben. Leben gibt's überall. Das ist ein interessanter Punkt. Leben, habe ich hier geschrieben, ist ein kontinuierliches Phänomen. Anders gesagt, Leben ist einfach da. Und es gibt, das behaupte ich jetzt mal ganz steif und ganz frech, es gibt keine Stelle auf unserer Erde, wo wir den Anfang von Leben beobachten können. Leben ist einfach da. Und ist immer da. Nun höre ich schon so in meinem Geiste die Widersprüche. Moment, Moment, Moment. Wir wissen doch, wie das Leben eines Menschen anfängt. Wir wissen doch, wie das ist, wenn Mann und Frau miteinander ein Kind zeugen. Nun, ich lade Sie ein, an dieser Stelle einmal etwas gründlicher nachzudenken. Was passiert denn, wenn eine Eizelle mit einem Spermium verschmilzt und die Eizelle befruchtet wird. Wenn der Befruchtungsvorgang abgeschlossen ist, dann ist ein neues Individuum entstanden. Ein neuer Mensch, aber nicht Leben. Denn lebendig waren selbstverständlich auch schon die Eizelle und die Samenzelle. Wenn die nicht lebendig sind, dann können sie das im Labor probieren, die zusammenzubringen, solange sie wollen. Sie werden daraus nie irgendein Lebewesen hervorbringen. Das heißt, lebendig sind schon diese Geschlechtszellen, die zunächst einmal in den Gesamtzusammenhang männlicher und weiblicher Organismus gehören. Leben ist einfach da und geht kontinuierlich, ohne Unterbrechung, immer, immer weiter. Und dort, wo Leben einmal abbricht, beendet wird, gibt es hinterher nie wieder Leben. Es gibt keine Stelle auf unserer Erde, wo wir beobachten könnten, dass aus Nichtleben plötzlich Leben wird. Leben ist einfach da. Und Leben ist ungeheuer robust. Nun, wir alle wissen, dass Leben auch sehr empfindlich sein kann. Aber Leben ist ungeheuer robust. Denken Sie nur mal die Situation im Krankenhaus, welchen Aufwand man treiben muss, um Leben in Form von Krankheitskeimen wenigstens so in Zaum zu halten, dass es nicht permanent zu größeren Infektionen kommt. Und Sie wissen das ja wahrscheinlich alle, dass es auf unserer Erde eigentlich keinen gefährlicheren Ort gibt für Infektionen als gerade das Krankenhaus. Weil dort all die Krankheitskeime sind, die schon gegen alles immun sind. Oder Sie müssen gar nicht ins Krankenhaus gehen. Vielleicht haben Sie das selber schon erfahren. Sie sitzen beim Frühstück und öffnen ein Glas Marmelade. Und statt der erwarteten roten Marmelade schauen Sie auf einen grau-grünen Schimmelrasen. Ihre Marmelade lebt. Da wachsen Schimmelpilze drin. Und das, obwohl man sich bei der Herstellung der Marmelade viel Mühe gegeben hat, Leben zu verhindern. Leben ist ungeheuer robust. Und nach allem, was wir vom Leben wissen, gibt es das auf der Erde? Sonst wissen wir noch nichts. Nun, Sie haben natürlich gelesen davon, von Leben, vielleicht auf dem Mars, vielleicht auf irgendwelchen anderen Himmelskörpern. Als Naturwissenschaftler kann ich dazu nur sagen, darüber kann man spekulieren. Aber was wir wissen bis heute, ist, dass es Leben auf der Erde gibt. Von anderen Dingen wissen wir bisher noch nichts. Okay,
So ein bisschen warm gedacht zum Thema Leben. Und eigentlich, wenn man jetzt mal fragt, naja, was meinen wir eigentlich, wenn wir Leben sagen? Das ist ganz naheliegend, einfach die Fachleute zu fragen, die Biologen. Das sind die Fachleute fürs Thema Leben. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass ich mit einigem Erstaunen einen wissenschaftlichen Artikel unter der Überschrift Die Bedeutung des Lebens, im Original auf Englisch, The Meaning of Life, gelesen habe. Und in der Einleitung schreibt dieser amerikanische Biologieprofessor auf Deutsch übersetzt etwa Folgendes. Biologie unterscheidet sich darin von den anderen Naturwissenschaften, dass sie vielleicht der einzige Bereich ist, in dem es keine allgemeine Übereinkunft über den Forschungsgegenstand gibt. Mit anderen Worten, auch der Biologe, der Fachmann fürs Lebendige, hat bis heute keine scharfe, exakte, allgemein verbindliche Definition dafür, was Leben eigentlich ist. Angesichts dessen, wie wichtig das Phänomen ist, auch für uns ganz persönlich, ist das schon erstaunlich. Wir wissen bis heute nicht exakt, was Leben eigentlich ist. Und doch bemühen sich viele Kollegen ganz intensiv darum. Es finden jedes Jahr viele Tagungen, viele wissenschaftliche Tagungen statt, auch zu diesem Thema, was ist denn Leben eigentlich? Ich möchte Ihnen hier einen Satz zeigen aus einem Artikel, den Kollegen vor wenigen Jahren nach einer solchen Tagung geschrieben haben. Sie beginnen ihren Aufsatz mit den Worten: Obwohl die Definition von Leben grundsätzlich kontrovers diskutiert wird, gibt es eine allgemeine Zustimmung, dass ein bestimmtes molekulares System als lebendig bezeichnet werden kann, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Worauf ich Sie hier aufmerksam machen möchte, ist einfach Folgendes. Leben, so sagen Sie, die Fachleute haben sich darauf verständigt, Leben ist ein molekulares System. Mit anderen Worten, Leben ist Chemie. Leben ist Chemie. Das ist der Leitgedanke der modernen Biowissenschaften. Das können Sie auch schon daran ablesen, dass der moderne Biologe kein Biologe, nicht mehr einfach Biologe ist, sondern das ist ein Biochemiker oder ein Molekularbiologe. Aber nur mal, um Ihnen so einen kleinen Impuls zum Nachdenken zu geben. Schauen Sie mal, wenn ich im Chemielabor als Student ein Reagenzglas hatte, das schmutzig war. Und ich habe das beim ersten Mal putzen nicht richtig sauber gekriegt. Dann war der Aufwand viel zu groß, hier nochmal viel Spülmittel zu nehmen. Dann habe ich das schmutzige Reagenzglas einfach in den Mülleimer geworfen. Wenn Leben im Grunde genommen Chemie ist, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, mit Leben anders umzugehen, als mit einem schmutzigen Reagenzglas. Dabei möchte ich klarstellen, es ist so, wir kennen kein Leben ohne Chemie, ohne Material. Aber es ist etwas anderes zu sagen, Leben ist im Wesentlichen Chemie. Leben ist nur Chemie. Wenn das wahr ist, wenn wir das akzeptieren, dann hat das ethisch unabsehbar weitreichende Konsequenzen. Und in Klammer angemerkt, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Denken nicht in unserer Gesellschaft schon Früchte trägt, dass wir Leben in seinem Wert, dass das einer Inflation unterworfen ist, wenn wir nur an Stichworte wie Abtreibung denken. Oder wie wir mit Altgewordenem, wirtschaftlich nicht mehr lohnendem Leben, wie wir darüber denken und reden. Das hat etwas mit diesem Denkansatz zu tun.
Das können wir uns schenken. Vielleicht noch das. Vor einigen Jahren hat ein Physikprofessor an der Universität in Konstanz einen Vortrag über die Frage gehalten, was ist Leben? Und dann hat er unter anderem diesen Satz gesagt, Leben ist ein hochkomplexer Ordnungszustand der Materie. Dann hat er eine Gleichung, so machen das die Physiker gerne, eine Gleichung an die Tafel geschrieben. Und die klingt schon etwas versöhnlicher, wenn er schreibt, Leben ist gleich Materie plus Information. Da merkt man schon, der ist nicht so ganz stupide, nicht nur Material, da kommt noch was dazu. Aber bevor Sie diese Definition für sich akzeptieren, würde ich Sie doch bitten, Ihr Verhältnis zu Ihrem Computer zu überprüfen. Denn diese Definition trifft auch für Ihren Computer zu. Und ich muss zugeben, manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass in meinem Computer einer, dass der lebt und dass er nur dazu lebt, um mich zu ärgern und meine Arbeit wieder einfach zu löschen und überflüssig zu machen. Aber wenn ich gründlicher darüber nachdenke, dann würde ich doch nicht behaupten wollen, dass mein Computer lebt. Aber er erfüllt diese Gleichung. Der stellvertretende Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde vor einigen Wochen gefragt, was ist die wichtigste ungelöste Frage in der Chemie? Und Professor Helmut Schwarz aus Berlin hat gesagt, der Übergang von toter zu lebender Materie. Also wie fängt Leben an? Wie wird Materie lebendig? Bei welcher Komplexität passiert das? Mit diesem Wissen könnten wir auch die Entstehung des Lebens auf der Erde erklären. Also das ist nicht nur eine Frage für uns so ganz normalen Leute heute Nachmittag. Ein Chemieprofessor aus Berlin sagt, das ist eigentlich die wichtigste Frage in der Chemie. Das wäre spannend, wenn wir das wissen würden. Nun, wir wissen es nicht, bis heute nicht, wie das funktioniert, aber es gibt Vorschläge. Da sagt zum Beispiel ein Forscher, Ernst-Peter Fischer, ein gelernter Physiker, auch in einem Artikel unter der Frage, was ist Leben? Da schreibt er einen Schlusssatz, vielleicht lernen wir erst dann, was Leben ist, wenn wir verstehen, wie Leben begonnen hat. Und auch der Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen schreibt, das Prinzip Leben wird sich uns am ehesten erschließen, wenn wir herausfinden, wie kann Leben entstehen. Das heißt also, bei diesen Stammbaumvorstellungen, hier so eine ganz alte Zeichnung stammt von Ernst Haeckel, 1866, einem berühmten Zoologen. Wir fragen also mit dieser Frage nach der Entstehung des Lebens eigentlich nach der Wurzel dieses Baumes. Wie sieht's mit der Wurzel aus? Nun, wenn ich heute in der Schule, in der Abitursklasse oder auch vor einfach interessierten Laien frage, wie ist denn Leben entstanden? Dann ist die typische Antwort und die typische Meinung eigentlich für Menschen, die sich dafür interessieren, im Fernsehen Sendungen dazu geschaut haben, Filme, DVDs gesehen haben, diese Frage ist im Grunde genommen geklärt. Die Wissenschaft weiß, wie das Leben angefangen hat. Und dann kommen solche Geschichten vor vielen Milliarden Jahren, also vielleicht so knapp 4 Milliarden Jahren. Da war auf der frühen Erde irgend so ein kleiner Tümpel. Und in diesem Tümpel haben sich alle möglichen Chemikalien angesammelt. Da gab es chemische Reaktionen. Und dann, als die Chemie gestimmt hat, hat's in diesem Tümpel gezappelt. Und dann war das Leben da. So ähnlich stellt man sich das heute vor. Ich möchte Ihnen sagen, das entspricht nicht dem, was man heute in der Wissenschaft weiß. Ich möchte Ihnen ein Zitat von einem Chemiker, Günter Wächtershäuser, bringen. Übrigens einer, der sehr wohl davon überzeugt ist, dass das Leben irgendwann zufällig entstanden ist. Aber er stellt sehr nüchtern fest, ich beginne mit einer einfachen und völlig unstrittigen Tatsache, die Vergangenheit
ist unbeobachtbar. Und das heißt schon, die Frage, wie ist das Leben entstanden, kann der Naturwissenschaftler überhaupt nicht beantworten. Weil er kann nur das behandeln, untersuchen, was er jetzt beobachten kann. Und jetzt entsteht Leben nicht. Und wie das einmal früher war, das kann vielleicht der Geschichtswissenschaftler beantworten. Aber der Naturwissenschaftler kann es nicht untersuchen. Günter Wächtershäuser fährt fort, daraus folgt sofort, dass das Problem des Ursprungs und der Evolution des Lebens nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Das heißt, das Beste, was der Naturwissenschaftler machen kann, ist, eine Idee zu formulieren, wie könnte es denn vielleicht gewesen sein. Und dann kann der Naturwissenschaftler prüfen, ob seine Idee mit dem zusammenpasst, was wir heute wissen, dass es da keinen Widerspruch gibt. Aber dann bedeutet das immer noch erst, so könnte es gewesen sein. Ob so war, werden wir nie wissen. Zumindest naturwissenschaftlich nicht. Günter Wächtershäuser fährt dann fort, wir müssen zugeben, dass das Problem des Lebensursprungs noch ganz ungelöst ist und nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Das ist im Grunde genommen der aktuelle Forschungsstand zur Frage, wie ist Leben entstanden? Wir wissen es nicht. Punkt. Und wenn Sie jetzt im Fernsehen irgendeine Sendung dazu anschauen, dann bekommen Sie etwa 180 Grad das Gegenteil davon präsentiert. Aber das ist in etwa der aktuelle wissenschaftliche Stand zu dieser Frage. Nun, damit gibt man sich natürlich nicht zufrieden. Es gibt viele Modelle. Ich möchte Ihnen das vielleicht an dieser Skizze, an dieser Grafik erklären. Es gibt heute streng genommen zwei Schulen, zwei Lehrmeinungen von Naturwissenschaftlern über die Entstehung des Lebens. Die eine Gruppe sagt, wir glauben, dass es zum Anfang, bevor das Leben aufgetreten ist, haben sich erste Ketten aus einfachen Molekülen, hier einfach so als Punkte dargestellt, haben sich Ketten gebildet. Und die werden hier dann auch so schön mit Buchstaben bezeichnet. Das ist ein englischer Artikel im Original, Start Life, also Lebensanfang. Und dieses Molekül, diese Molekülkette, das können Sie sich vorstellen wie ein Kunststoffmolekül. Ein langes, fadenförmiges Molekül, das hat die Fähigkeit, sich zu verdoppeln. Also wie so ein Reißverschluss, einfach aus einem Reißverschluss zwei halbe Reißverschlüsse zu machen und die dann wieder jeweils zu einem kompletten zu machen. Dann haben Sie zwei ganze Reißverschlüsse. Und das wird irgendwann in eine Zellhülle verpackt und so, sagen diese Vertreter, ist Leben entstanden. Die Kritiker sagen, das funktioniert chemisch gar nicht, kann gar nicht sein. Wir haben einen anderen Vorschlag. Wir sagen, aus diesen ersten Molekülen, die sind gleich verpackt worden in so zellähnliche Bläschen und dann haben sich so netzwerkartige chemische Reaktionsnetzwerke gebildet. Also so wie unser Stoffwechsel heute, bloß viel, viel einfacher. Und so ist die erste Zelle entstanden. Nun, sagen natürlich die Kritiker, naja, also das geht chemisch gar nicht. Ich persönlich glaube, beide Gruppen haben mit ihrer Kritik am jeweils anderen Modell recht. Nach dem, was wir heute chemisch wissen, funktioniert es weder so noch so. Trotzdem gibt es sehr spannende Dinge. Die richtigen Wissenschaftler geben immer noch nicht auf. Einige fragen zum Beispiel, muss denn Leben so kompliziert sein, wie wir das heute haben? Und sie haben das zum Beispiel an einem Bakterium ausprobiert. Escherichia coli, das besiedelt zum Beispiel unseren Darm, zumindest einige Vertreter davon. Und hier ist das Erbgut von Escherichia coli, das ist so ringförmig geschlossen und besteht aus 4,6 Millionen Bausteinen. Ist das zusammengebaut. Und jetzt haben sich japanische Wissenschaftler gefragt, muss das so kompliziert sein? Geht das nicht einfacher? Was haben die gemacht? Die haben im Labor dieses ringförmige Molekül in kleine Schnipsel geschnitten, haben einige davon weggenommen und haben einen kleineren Ring gemacht. Und diesen Ring haben sie in Bakterien reingebaut und geguckt, funktioniert das Bakterium noch? Und heute gibt es in Japan eine Escherichia coli Kultur, deren Erbgut umfasst nur noch 3,2 Millionen Bausteine. Das Erbgut um ein Viertel einfach verkleinert und es funktioniert immer noch. Und die sagen jetzt, vielleicht können wir das noch kleiner machen. Und vielleicht können wir das eines Tages so klein machen, dass wir dieses kleine Erbgut einfach im Reagenzglas selber zusammenbasteln und dann machen wir Leben einfach selber. Aber selbst wenn das eines Tages gelingen sollte, wenn es eines Tages gelingen sollte, dass man im Labor so eine einfache Zelle machen kann, dann hätten wir immer noch nicht verstanden, was Leben ist. Sondern wir hätten nur Leben, so wie wir es kennen, in seiner aller einfachsten Form nachgebaut. Übrigens, viele Kollegen glauben dann ganz in einem Kurzschluss, dann hätten wir bewiesen, dass Leben von selbst einfach so entstanden. Ich glaube, das ist ein absoluter Trugschluss. Nein, denn dann hätten wir gezeigt, dass wenn man alles Wissen, das wir heute haben, einsetzt und alle Labortechnologie einsetzt, dann könnten wir die allereinfachste Form nachbauen. Und ich glaube, der vernünftige Schluss oder ein vernünftiger Schluss wäre dann, wenn heute viele, viele kluge Menschen einfachste Zellen vielleicht einmal nachbauen können, dann wäre es doch vernünftig anzunehmen, dass es am Anfang vielleicht auch so war, dass da jemand, der viel wusste und viel konnte, die Finger im Spiel hatte. Aber was unsere Erfahrung, unsere wissenschaftliche Erkenntnis bis heute zeigt, ist eigentlich etwas ganz Altes. Nämlich das, was Louis Pasteur schon im 19. Jahrhundert formuliert hat, omni vivum ex vivo. Alles Lebendige kommt aus Leben. Wo immer ein kleiner Spatz im Vorgarten unter dem Apfelbaum sitzt, ist oben nach aller Erfahrung im Apfelbaum ein Nest, das zwei erwachsene Sperlinge gebaut haben. Die haben Eier gelegt, ausgebrütet und jetzt ist der Kleine aus dem Nest gefallen. Niemand würde ernsthaft behaupten, naja, der Nachbar hat die Straße nicht sauber gekehrt und gestern Abend war ein bisschen Wind und der hat die nötigen Komponenten zusammengeweht und so sitzt jetzt heute Morgen der Sperling unter dem Apfelbaum. Nein! Unsere Erfahrung würde das nicht als vernünftig gelten lassen, sondern wo immer so ein Schmetterling flattert, waren vorher zwei Schmetterlinge, die miteinander Nachkommen gezeugt haben. Was ich Ihnen mit diesen Ausführungen zeigen wollte, ist, dass bei der spannenden Frage nach dem Anfang die Naturwissenschaft schon ins Stolpern kommt, wenn es darum geht, exakt, scharf zu sagen, zu definieren, was ist Leben denn eigentlich? Obwohl wir es ständig vor der Nase haben. Und die Frage, wie hat das denn angefangen, woher kommt es denn? Da hat uns die Naturwissenschaft bis heute viele Ideen, viel Spekulation anzubieten. Da gibt es Kollegen, die sagen, das Leben kam als Infektion irgendwo aus dem All. Mit Meteoriten ist auf die Erde gekommen. Spannende Idee. Aber wenn ich als Naturwissenschaftler frage, was hält denn stand den Prüfungen? Dann müssen wir ganz schlicht zur Kenntnis nehmen, bis heute hat die Naturwissenschaft nichts wirklich Habhaftes, nichts wirklich Begründbares zu dieser Frage zu sagen.
Nun, wie ist das, wenn wir zu Hause ein Küchengerät haben? Dann gibt es so Leute wie mich, darüber ärgert sich dann meine Frau, die holen den Schraubenzieher, wenn das nicht mehr funktioniert, und schrauben das Ding auf. Manchmal ist die Frau dann auch glücklich, wenn es hinterher wieder funktioniert, aber es kommt auch vor, dass hinterher ein paar Schrauben übrig bleiben und das Ding trotzdem nicht, also zumindest bei mir, nicht funktioniert. Und dann erinnert man sich dran, ah ja, bevor ich das aufgeschraubt habe, da war so ein kleines Zettelchen dran. Da stand drauf, lassen Sie die Finger davon, nicht öffnen, schicken Sie das zum Hersteller ein. Und manchmal kommt man dann hinterher wieder da drauf zurück und sagt, es wäre besser gewesen. Ja, weil wir wissen, der Hersteller, der weiß Bescheid. Der hat die Kompetenz. Und ich glaube, die Frage nach dem Anfang, das sollten wir ganz ähnlich verfahren. Als Christ, nicht als Naturwissenschaftler, als Christ bin ich davon überzeugt, dass Gott der ist, der das gemacht hat. Und deshalb lade ich Sie ein, einfach das, was Gott uns sagt, so in einem Überflug, noch einmal unter dieser Fragestellung, wie hat es denn angefangen? Einfach mal kurz zu befragen. Es ist interessant, dass die Bibel sehr, sehr viel zum Thema Leben sagt. Es nahezu ein Fachbuch zum Thema Leben. Das fängt schon auf den ersten Seiten an. Wenn Gott einfach durch sein Wort sagt, das Wasser wimmle von lebendigen Lebewesen. Der Himmel, das soll alles flattern von fliegenden Lebewesen. Und in der Bibel steht ganz schlicht, und zwar so. Oder in 1. Mose 2, Vers 7. Da steht, Gott macht den Menschen, indem er Staub vom Ackerboden nimmt. Und er macht eine Skulptur. Und wenn wir den ganzen biblischen Befund zusammennehmen, dann wissen wir auch, Gott hat diese Skulptur gemacht, indem er sich selbst abgebildet hat, wie ein Künstler. Sich selbst abgebildet. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt also, wenn meine Kollegen sagen, der Mensch ist im Grunde genommen Chemie, die Bibel widerspricht gar nicht. Natürlich besteht der Mensch aus Chemie. Wenn ich hier ein Stück von meinem Gewebe mit ins Labor nehme, ich finde dort nichts, aber auch gar nichts, was ich nicht draußen auf dem Acker auch finden würde. Aber dort in 1. Mose 2, Vers 7 steht, und dann bläst Gott dieser Skulptur seinen Ruach, seinen Odem, seinen Geist in die Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, nicht weil die Chemie stimmt, ist der Mensch lebendig, sondern weil Gott etwas von sich hineingibt. Auch der Psalmist weiß etwas davon, dass wenn Gott seinen Odem zurückzieht, dass dann der Mensch zerfällt. Aber dort, wo Gott seinen Ruach, seinen Odem, seinen Geist gibt, dort lebt der Mensch. Oder dieses spannende Bild in Hesekiel 37, lesen Sie das mal nach, wirklich spannend. Johannes, Evangelium, das Spezialkapitel zum Thema Leben. Das fängt schon an auf den ersten Versen, der sogenannte Prolog. Sie kennen das alle mindestens aus der Faustlektüre. Im Anfang war das Wort, und dann in Vers 4, in ihm war das Leben. Und Johannes überliefert uns in seinem Evangelium noch mehr. Jesus sagt in Johannes 5, dass er das Leben nicht einfach geliehen, abgeleitet hat, sondern dort sagt er, so wie der Vater hat das Leben in sich selbst, so hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selbst.
Jesus hat Leben nicht einfach, weil er so in dieser Kette drin steckt und einfach weiterlebt. Sondern Jesus sagt in Johannes 5 ganz ausdrücklich, ich habe Leben in mir selber. Ich bin nicht abhängig, nicht abgeleitet von irgendwas anderes. Oder die Jahreslosung, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder sind schon mal aufgefallen, die Ich-Bin-Worte? Voller Leben. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht des Lebens. Johannes 11, die Auferstehung und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und sehen Sie, an dieser Stelle möchte ich Sie auf etwas hinweisen. Wenn wir die Bibel fragen, was ist denn Leben? Dann weist uns Johannes ganz eindeutig darauf hin, Jesus erhebt den Anspruch Leben. Das bin ich. Ich bin das Leben. Das heißt, die Bibel sagt, wenn ihr wirklich wissen wollt, was Leben ist, dann müsst ihr nicht ins Labor. Dann müsst ihr nicht mit dem Mikroskop irgendeine Bakterienkultur studieren. Wenn ihr wissen wollt, was Leben ist, dann müsst ihr eine Person kennenlernen. Dann müsst ihr Jesus kennenlernen. Den müsst ihr angucken. Der sagt, ich bin's. Und sehen Sie, wenn Sie sich jetzt daran erinnern, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Die Naturwissenschaft arbeitet, als ob es Gott nicht gäbe. Der naturwissenschaftliche Kollege sagt, das gilt nicht. Diese Erklärung gilt nicht. Für mich als Naturwissenschaftler, die gilt nicht. Ich habe einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass die Naturwissenschaftler ihre Probleme mit dem Leben haben, nicht weil sie die Antwort nicht wissen könnten, sondern weil sie die Antwort, die wir hören könnten, für unzulässig erklären. Und Gott, der hier in Person von Jesus sagt, Leben, das bin ich. Der sagt in Johannes 11, im Zusammenhang mit der Auferweckung vom Lazarus, im Gespräch mit einer Schwester vom Lazarus, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Das ist doch Leben in der Qualität, wie wir uns das eigentlich wünschen, wovon wir träumen. Und Gott sagt uns in seinem Wort, davon müsst ihr nicht träumen. Da müsst ihr auch nicht die Hoffnung haben, dass die Medizin vielleicht in 10 Jahren so weit ist, dass der Tod endgültig besiegt ist. Es wird Illusion bleiben. Nein, aber dieses Leben ist trotzdem kein Traum. Es ist zugänglich. Man kann es kriegen, wenn man an Gott glaubt. Die Frage vom Anfang, dieser Gott, der sagt, ich bin das Leben, von dem lesen wir auf der ersten Seite der Bibel, im Anfang schuf Gott. Fragen Sie mich als Naturwissenschaftler nicht, wie das ausgesehen hat, was er dort gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich auch als Naturwissenschaftler dazu entschieden, dass für mich persönlich, diese Informationsquelle vertrauenswürdig ist. Ich habe erfahren, dass das wahr ist, nicht weil ich das beweisen kann, sondern weil ich den, der dort redet,
persönlich kennengelernt habe und ihn als einen vertrauenswürdigen Gott kennengelernt habe. Und das, was Gott von sich sagt, was er von sich zu erkennen gibt, ist zuerst, ist am Anfang, ich bin Schöpfer. Und ich halte es für tragisch, dass das heute ein großer Streitpunkt ist. Und ich halte es für noch tragischer, dass viele Christen nicht mehr den Mut haben, das zu bezeugen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, damit kommt man ganz schnell unter die Räder. Weil die Menschen glauben, das besser zu wissen. Ich halte es hier ganz schlicht, dass ich auch als Naturwissenschaftler, auch als jemand, der viel über diese Dinge nachgedacht habe, ganz schlicht einfach sage, das glaube ich. Das glaube ich. Und ich weiß nichts, aber auch gar nichts aus der Naturwissenschaft, die das widerlegen würde. Es gibt manch viele Kollegen, die dagegen streiten. Aber widerlegt ist diese Aussage, die Gott macht, nicht. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das auch so bleiben wird und dass der Punkt kommt, das sagt Gott in seinem Wort, wo alle das sehen werden. Das ist noch nicht so weit, aber der Zeitpunkt wird kommen. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Ausführungen so ein paar spannende Dinge zeigen konnte, Sie ein bisschen mitnehmen konnte, einladen konnte, nachzudenken. Sie haben gemerkt, es gibt viele Fragen, die ich nicht beantworte, nicht mal versucht habe zu beantworten. Da bleibt noch viel Platz für Sie, noch viel zu tun, selber nachzudenken. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Dinge zeigen konnte, dass die Naturwissenschaft wirklich auch viele spannende Dinge kann, viele Dinge zeigt, verstanden hat, aber dass es wichtige Fragen gibt, wirklich wichtige Fragen. Zum Beispiel die Frage nach dem Anfang, wo sie mit leeren Händen dasteht, bei Lichte betrachtet. So, jetzt höre ich auf, damit wir die Gelegenheit haben, noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn ich Sie geärgert habe, dann haben Sie jetzt die Chance, sich zu rächen und sich wieder Luft zu verschaffen und Ihre Anmerkungen zu machen. Bitte schön. Ja. Das ist, also ich würde das auch so sehen, wobei ich natürlich gleich, oder das wissen Sie natürlich auch selber, die meisten Naturwissenschaftler hier natürlich sagen, also das haben wir jetzt wirklich verstanden, wie die ganzen Lebewesen sich dann entwickelt haben und so. Da gibt es natürlich vielfältige Ideen und das wird ausführlichst dann im Biologieunterricht unter dem Stichwort Evolution dann vermittelt. Und da haben wir wirklich auch vieles verstanden. Aber vielleicht so eine kleine Bemerkung dazu. Vielleicht ärgere ich Sie auch mit dem, was ich da jetzt sage, aber die Biologen haben recht, wenn sie sagen, wir kennen Mechanismen, die wirklich zur Veränderung von Leben führt. Die kennen wir wirklich. Wir kennen Mechanismen wie Mutation, zufällige Veränderungen im Erbgut. Und wir wissen, dass Lebewesen in ungeheuer vielfältigen Varianten auftreten können. Das nützen wir dann aus, zum Beispiel in der Zucht, Hundezucht, Vögelzucht, Kleintierzüchter oder wo auch immer. Und diese Mechanismen haben wir sehr, sehr gut verstanden. Es ist überhaupt keine Frage, die gibt es. Was jetzt aber die Kollegen behaupten, ist, diese Mechanismen, die reichen nicht nur dazu aus, dass aus einer Taube all die Varianten von Tauben hervorgebracht werden, sondern wenn man das lange genug macht, dann wird aus einer Mücke ein Elefant. Und was daran richtig ist, ist, dass wir wirklich verstehen, wie können aus einem Wolf all die Hundeartigen entstehen. Das können wir sehr gut erklären. Aber in unserer Erfahrung taucht in der Taubenzucht niemals ein Papagei auf, sondern aus jedem Taubenei bisher ist eine Taube geschlüpft. In jedem Hundewurf kommen Hunde zur Welt und nicht plötzlich ein kleiner Tiger. Das heißt, unsere Erfahrung zeigt, diese Veränderungen spielen sich in gewissen Grenzen ab. Übrigens auch bei den Pflanzen kann man das zeigen. Und es ist bis heute noch niemals gelungen, noch nicht einmal gelungen, dass man zeigen kann, dass das über alle Grenzen hinweggeht. Aber genau das wird behauptet. Und insofern kann man sagen, Evolution als das Erklärungsmodell, wie all die Lebewesen dann hervorgegangen sind, wenn mal ein erstes da ist, da gibt es eine vorherrschende Theorie. Aber diese Theorie ist nicht im Einklang mit dem, was wir bisher durch unsere Erfahrung wissen. Das ist eine Behauptung, eine Extrapolation, wo man sozusagen aus Beobachtungen im Kleinen sozusagen eine Idee strickt fürs Ganze. Aber da muss man nochmal genau hinschauen. Und ich würde behaupten, es gibt nicht ein Beispiel. Das beste Beispiel, das ich kenne, ist folgendes. Ein amerikanischer Biologe züchtet seit über 20 Jahren E. coli-Bakterien, die wir vorher mal kurz getroffen haben. Der hat inzwischen 40.000 Generationen von E. coli gezüchtet. Und da gibt es viele hochinteressante Ergebnisse, da gibt es ungeheuer viele und spannende Varianten. Aber auch nach 40.000 Generationen bleibt E. coli E. coli. Jetzt kann der Kollege immer noch sagen, naja, was sind 40.000 Generationen? Lass uns mal 40 Milliarden Generationen machen. Nun, das dauert noch ein paar Jahre, bis wir die dann haben werden. Aber ich möchte ja auch nicht behaupten, das kann gar nie funktionieren. Was ich nur als Naturwissenschaftler sagen möchte, das, was wir bis heute wissen und beobachtet haben, spricht in diesem Zusammenhang nicht für Evolution über alle Grenzen, sondern für Evolution in kleinen, abgegrenzten Bereichen. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass man hier unterscheidet zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Nicht alle Kollegen sind damit glücklich, aber das wäre, denke ich, eine hilfreiche Sache, dass man einfach sauber unterscheidet, was ist wirklich naturwissenschaftlich in Einklang mit unserer Erfahrung und wo gibt es einfach Ideen, die weit darüber hinausgehen. Bitte schön.
Ich finde, die Naturwissenschaftler machen es sich zu einfach, ob Biologen oder Chemiker oder so, denn die Bibel spricht doch von geistlichem, psychischem und biologischem Leben. Und wir wissen doch, dass das eigene Strukturen hat und so weiter. Also ich kann ja nicht von ausgeben und Leben beschreiben. Also da ist doch, also Gott noch viel genauer, indem er uns das klar macht, was ist unser biologisches Leben. Endet irgendjemand und es gibt einen neuen Leib und so. Also ich finde das so primitiv und einfach, wenn man was sagen will,
nicht so eine
Forschung
macht. Also primitiv sind die Kollegen sicher nicht und naiv. Da müsste man drüber unterhalten, was man darunter verstehen will. Die Kollegen sind tatsächlich in der Weise etwas naiv, als dass sie zutiefst davon überzeugt sind, wir werden das alles auf der Ebene der Moleküle, der Chemie, werden wir das alles klären. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt, dass die modernen Hirnphysiologen, die arbeiten, die denken, die forschen unter dem Leitgedanken, dass unsere Empfindungen unsere Gedanken, dass das im Grunde genommen heruntergebrochen werden kann auf chemische Wechselwirkungen. Und das, was Sie bis heute vorweisen, ist, wir haben inzwischen Methoden, da kann man untersuchen, was passiert bei irgendwelchen Tätigkeiten, wo im Gehirn. Man hat heute bildgebende Verfahren dafür. Und da gibt es Forscher, die nehmen zum Beispiel, die suchen sich zum Beispiel eine Nonne und sagen, die soll mal sich in ihr Gebetskämmerlein zurückziehen, die kriegt ein paar Elektroden an ihr Gehirn, an ihren Kopf angepasst und dann gucken die, was passiert in ihrem Gehirn, solange die betet. Und dann holen die irgendeinen Buddhisten, der soll irgendwie meditieren und dann sehen die, da passiert im Gehirn eigentlich genau das Gleiche. Und dann gibt es inzwischen heute sogenannte Neurotheologen, die sagen, wenn wir von Gott reden, dann ist das eigentlich ein Vorgang in unserem Gehirn und das denken wir uns alles bloß. Das sind einfach Prozesse in unserem, und unter dieser Idee, unter dieser Leitidee arbeiten die Naturwissenschaftler. Nun, ich glaube, auf diesem Weg wird sicher noch manches Spannende zu entdecken sein, aber das wird auch die Grenze darstellen. Übrigens glaube ich, dass es etwas sehr Menschliches ist. Der Gedanke an einen Gott, der macht nicht nur vielen Naturwissenschaftlerkollegen, sondern auch vielen Menschen ganz allgemein einfach Angst. Angst, weil sie wissen, und das ist der Grund, warum auch viele Naturwissenschaftler, aber auch viele andere Menschen alles einsetzen, um den Gedanken, dass da ein Gott sein könnte, sich vom Leib zu halten. Weil sie ahnen, wenn es da einen gäbe, dann habe ich ein Problem. Wenn es da einen gäbe, der mir auf die Finger schaut, der alles weiß, was niemand wissen darf, dann habe ich ein Problem. Das ist übrigens der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass es in Gesprächen mit Nichtchristen wichtigere Dinge gibt als gute Argumente für den Glauben. Die sind wichtig. Und ich bin dankbar, dass es viele Menschen auch schon in früheren Generationen gegeben hat, die nachgedacht haben, die uns einfach auch Denkmodelle vorgestellt haben, wie wir Gespräche führen können. Aber ich habe persönlich auch durch viele schmerzliche Erfahrungen gelernt, viel wichtiger ist für mein Gegenüber, dass er im Gespräch mit mir erlebt, dass der Gott, von dem ich rede, kein Gott ist, vor dem er zuerst Angst haben muss. Und das erlebt mein Gesprächspartner nicht, wenn ich ihn mit scheinbar guten Argumenten an die Wand diskutiere. Das verstärkt seine Angst. Das, was ich mir wünsche, das, was ich lernen möchte, ist, dass die Menschen, mit denen ich über Gott rede, dass sie in der Art und Weise, wie ich ihnen gegenübertrete, wie ich versuche, sie ernst zu nehmen, dass sie dort daran etwas spüren, dass ich von meinem Gott geliebt bin. Und dass es mir, ich hoffe wenigstens ansatzweise, manchmal gelingt, von dieser Liebe, von der ich lebe, ein bisschen was sichtbar werden zu lassen, ein bisschen was weiterzugeben. Und dann ist vielleicht am Ende viel mehr gewonnen als eine Diskussion. Wenn der andere merkt, über Gott muss ich nicht mit Angst, mit Panik nachdenken, sondern auf diesen Gott kann ich mich mal einlassen, kann den Gedanken mal aushalten. Was wäre denn, wenn es den geben würde? Und dann hätten wir schon vieles gewonnen. Lieber Herr, ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier mit zusammen hatten, und du kennst unsere Gedanken, dort wo Fragen hochgekommen sind. Aber wir wollen dir danken, dass wir dich, den Schöpfer Himmels und der Erde, ganz persönlich kennen dürfen. Dass du unser Herr, dass du unser Heiland geworden bist. Und dass wir mit dir im Gespräch sein dürfen. Herr, das ist ein großes Vorrecht. Gib, dass das, was wir wissen, das, was wir gelernt haben, das, was wir aus deinem Wort wissen,
dass wir das unseren Mitmenschen nicht vorenthalten. Gib uns Weisheit, dass wir das in guter Weise weitersagen, weitergeben. Segne du uns dazu, Herr. Amen.